willkommen beim Podcast Kritisches Denken.
Ich bin Andreas.
Und ich bin Philipp.
Und bei uns geht es um Wissenschaft.
Und wie sie Wissenschaft.
In der heutigen Episode sprechen wir mit Professor Florian Kunze. Florian Kunze ist an der Universität Konstanz Professor für Organizational Studies und leitet dort das Future of Work Lab. Dort forscht er zusammen mit seiner Arbeitsgruppe an Themen rund um die Arbeit und Arbeitsbedingungen von heute und von morgen. Schwerpunkte liegen dabei auf den Themen Digitalisierung, mobiles Arbeiten, also zum Beispiel Homeoffice, oder auch Leadership im Lichte des demografischen Wandels unserer Gesellschaft. Wir haben mit ihm unter anderem über die Konstanzer Homeoffice-Studie gesprochen, aber auch über sein aktuelles populärwissenschaftliches Buch mit dem Titel Schluss mit dem Büro oder doch nicht? Flexibilität als Chance und Risiko für die Zukunft der Arbeit. Beim Anhören der Episode wünschen wir euch wie immer viel Vergnügen. Bevor es losgeht, noch eine gute Nachricht von uns. Unser Buch Kritisches Denken einfach erklärt ist ab sofort auch in der E-Book-Version Open Access verfügbar. Ihr könnt auf der Seite des Verlags die E-Book-Version kostenlos herunterladen. Wir möchten auf diesem Wege nochmal allen Unterstützern und Unterstützerinnen danken, die dies möglich gemacht haben. Und für alle, die sich das Buch nun herunterladen und lesen, wir freuen uns von euch zu hören. Was hat euch gefallen oder etwas gebracht und was oder was nicht? Schreibt uns oder schreibt eine Rezension oder bewertet das Buch auf dem Buchportal eurer Wahl. Und nun wünschen wir euch viel Spaß beim Interview mit Professor Florian Kunze.
Ganz herzlich willkommen heute im Kritisches Denken Podcast, Professor Florian Kunze. Florian, du bist Professor in Konstanz, daher kennen wir uns auch tatsächlich persönlich. Unsere Kinder hatten mal gemeinsame Schulzeit, zumindest einige von unseren Kindern. Und ich bin aber tatsächlich dann auf deine Arbeit ganz konkret aufmerksam geworden, weil ich auf LinkedIn gesehen habe oder gelesen habe von der Konstanzer Homeoffice-Studie. Und du bist ja an der Universität Konstanz, unser aller dreien Alma Mater. Also wir haben, glaube ich, sogar mal alle gleichzeitig studiert da, Anfang der 2000er Jahre. Und da bist du jetzt auch Leiter des Future of Work Labs. Vielleicht magst du mal anfangen, damit zu berichten, was machst du in dem Future of Work Lab und vielleicht auch spezifisch die Konstanzer Homeoffice-Studie. Was habt ihr da untersucht, seit wann und warum?
Gut, erstmal genau. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch sein zu können heute im Podcast. Und genau, ich bin an der Uni Konstanz und ich forsche zu Zukunftsthemen der Arbeitswelt. Das heißt, ich beschäftige mich damit aber aus einer spezifischen Perspektive, die dann auch meine Professur betrifft. Die heißt Organizational Behavior, ja, also Verhalten in Organisationen. Das heißt, was mich interessiert, sind eigentlich psychologische und soziale Prozesse, die in Organisationen ablaufen, also am Arbeitsplatz. Ja, was passiert da, wenn da Menschen aufeinandertreffen? Was passiert in Teams, aber auch in Führungskonstellationen zum Beispiel, wenn da Menschen individuell interagieren? Das ist so die breitere Perspektive. Und das verknüpfe ich mit denen jetzt aktuell sehr dynamischen Veränderungsthemen in der Arbeitswelt, die ja wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer betreffen. Ja, gerade so in der Wissens- und Büroarbeit, da tut sich ja einiges. Ja, da findet von allen immer mehr Digitalisierung statt. Also ein großes Thema ist jetzt ja ganz aktuell künstliche Intelligenz. Und das andere große Thema ist eben Veränderung von Arbeitsmodellen. Ja, also dass wir alle seit Corona in diesem Büro- und Wissensarbeitskontext deutlich flexibler arbeiten können. Ja. Wir können viel mehr von dritten Orten, von zu Hause arbeiten, müssen nicht mehr jeden Tag ins Büro. Und das interessiert mich von der wissenschaftlichen Seite. Und wir führen da, und da komme ich zur Frage, diese Konstanzer Homeoffice-Studie durch, wo wir seit Beginn der Pandemie systematisch versuchen zu untersuchen. Also seit dem ersten Lockdown, März 2020, haben wir das begonnen, wo die erste große Transformation stattfand, wo plötzlich dann alle von zu Hause arbeiten mussten. Seitdem erheben wir kontinuierlich am Anfang teilweise monatlich, sogar mal eine Zeit lang täglich und jetzt immer so im Einjahresabstand inzwischen der 19. Befragungswelle, wie Mitarbeitende in Deutschland damit umgehen. Das ist die eine Perspektive, aber auch was Organisationen und Führungskräfte machen. Da versuchen wir jetzt im jährlichen Rhythmus zu gucken, was passiert da so und so ein bisschen auch Substanz, Evidenz in die schon teilweise sehr aufgeladene Debatte so der Öffentlichkeit auch in den Organisationen zu bringen, wenn es um dieses Thema geht, ist jetzt dieses flexible Arbeiten Fluch oder Segen? Ist das gut oder schlecht? Und besonders, wie gestaltet man das am besten?
Du hast gesagt, das ist schon die 19. Befragungswelle. Wenn du für dich so die Punkte rausschälen müsstest, die für dich am überraschendsten waren oder auch am aussagekräftigsten, oder die Aha-Momente in den Daten? Ich meine, du bist Wissenschaftler, du betrachtest das sehr nüchtern, aber gab es so Sachen oder Ergebnisse und vielleicht auch Entwicklungen über die Zeit in dieser Zeitreihe, die dich überrascht haben?
Also da gibt's schon jetzt einige Sachen, ja. Wir haben da immer auch verschiedene Schwerpunkte. Aber das erste ist ja so, was jetzt in unserer Studie, aber auch ganz generell zu dem Thema ist, wie gut so eine schon auch disruptive Transformation eigentlich funktioniert hat. Ja, also wir hätten ja in ganz vielen Organisationen, öffentlich oder privater Hand, natürlich niemals diesen Transformationsschritt so gegangen, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte. Ja, da wären große Bedenken gewesen, Datenschutz, auch Produktivität. Wie funktioniert das überhaupt? Arbeiten die Leute überhaupt? Funktionieren unsere Prozesse überhaupt noch irgendwie? Ja. Und was man jetzt ja sieht, und deshalb hat sich das ja auch, das ist auch ein Ergebnis unserer Studie, aber auch in anderen Studien natürlich ziemlich stark etabliert, ja. Wir hatten den Peak über die Pandemie, aber jetzt haben wir immer noch doppelt so hohe Quoten von flexiblen, mobilen Arbeiten wie vor der Pandemie. Und das funktioniert ziemlich gut, auch schon gleich am Anfang. Genau, jetzt hakelt das natürlich schon noch so an manchen Ecken, können wir auch ein bisschen drüber sprechen, ja. Gerade jetzt dazu, okay, wir haben diese Arbeitsmodelle, aber was bedeutet das eigentlich für die Kultur und auch Prozesse in Organisationen? Sind die Organisationen überhaupt fit genug dafür, ja? Das ist so das eine. Was erstmal ziemlich interessant ist, ja, wenn man das so im Längsschnitt betrachtet, natürlich schon, wenn man es vorher im Rückschau betrachtet, überraschend ist, ja. Und dann gibt es so ein paar andere Sachen, also zum Beispiel jetzt diese große Debatte, können wir vielleicht ja auch drüber sprechen, okay, müssen wir jetzt alle wieder zurück ins Büro, ja, das geistert ja so durch die Öffentlichkeit, so wöchentlich, monatlich kommen da irgendwie neue Sachen und alle denken, ja, das ist jetzt so und wann kommt das bei mir eigentlich in den Organisationen, ja. Und da sieht man jetzt bei uns in den Studien, das ist auch so ein bisschen Evidenz reinbringen, das ist eigentlich gar nicht so stark verbreitet. Ja, es gibt so ein paar schon große Organisationen, die das mit großem Medienecho dann ankündigen. Aber in der Breite ist das jetzt so 20% berichten von solchen verstärkten Rückkehrpflichten, aber 80% ist das nicht der Fall. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt, was ja auch vielleicht spannend ist, auch jetzt in euren vielleicht breiteren Podcast, ja, dass das natürlich jetzt nicht nur ein Thema ist für Organisationen und für Mitarbeitende, das hat ja auch gesellschaftliche Implikationen. Also da gibt es viele spannende Perspektiven auf das Thema. Zum Beispiel dieses Jahr haben wir zum Beispiel auch auf die Nachhaltigkeitspendelfrage geguckt, ja, in der aktuellen Diskussion um Benzinpreise und gestiegene Energiepreise. Wie viel könnten wir da eigentlich einsparen, ja, wenn wir weniger pendeln im Homeoffice? Und das ist schon beträchtlich, was man da am Tag einsparen kann, ja. Aber auch, und vielleicht ein finaler Punkt erstmal jetzt dazu, wo entwickeln wir uns eigentlich als Gesellschaft hin, ja, wenn wir alle so flexibel arbeiten? Was sich erstmal toll anhört für den Einzelnen, ist das denn so super, ja? Aber wie ist das dann auch mit Isolierung, Vereinsamung? Wie viele soziale Kontakte haben wir dann eigentlich noch? Ja, was macht das auch gesellschaftlich mit uns, wenn wir in diese Arbeitsmodelle reingehen? Ja, und das sind alles, finde ich, immer noch spannende Perspektiven. Und am Anfang hat man gedacht, ja, das ist jetzt schnell vorbei und Homeoffice hat sich etabliert. Aber ehrlich gesagt finde ich es immer noch ziemlich spannend und bei ganz vielen Themen stehen wir immer noch relativ am Anfang, ja, wie wir die jetzt gestalten und was es da für Implikationen gibt.
Kann ich mal nochmal fragen, was für Unternehmen habt ihr denn da untersucht oder Firmen? Also wie war eure Stichprobe zusammengesetzt und eben wie hat sich das entwickelt über die Zeit? Du hast schon was gesagt vom Homeoffice, dass es in der Corona-Zeit dann recht viel war. Aber es gibt ja sicher auch Unternehmen, wo das nicht stattfindet oder wo es auch schwierig ist umzusetzen oder eben auch, dass es auch wieder eine Entwicklung hingibt, dass es wieder weniger Homeoffice gibt teilweise und wenn ja, wo?
Also genau, was wir untersuchen, und wie unsere Stichprobe ist, wir ziehen quasi eine repräsentative Stichprobe aus der Erwerbsbevölkerung, aber nur für die Mitarbeitenden, die potenziell von zu Hause arbeiten können. Also das ist schon mal eine wichtige Einschränkung. Genau, gut, dass du auch nachfragst. Ja, wir haben nicht die ganze Erwerbsbevölkerung, da gibt es auch andere Studien, die sich das angucken. Und das ist auch wichtig, ja, die Population, auf die wir uns beziehen, das sind nur diejenigen, die potenziell von zu Hause arbeiten können. Und das sind so 45% der Beschäftigten in Deutschland, ja. Also auch in der ganzen Debatte ist es eigentlich eine Minderheit der Erwerbsbevölkerung, ja. Und das ist ja auch, was da manchmal dann so mitschwingt. Okay, jetzt sprechen wir nur über die Leute, die Homeoffice machen, das sind ja gar nicht alle und ganz viele können das gar nicht, ja. So, das ist erstmal eine wichtige Perspektive. Aber von diesen Beschäftigten, die von zu Hause gearbeitet haben, wir die dann in allen Industrien, in allen Unternehmen, auch über ganz Deutschland verteilt. Ja, können wir auch die mit externen Daten noch verknüpfen, ja. Und was sich da jetzt getan hat über die Zeit, ja, also wir gucken sozusagen, wie viel wird im Homeoffice gearbeitet, ja. Und dann waren wir so in der Pandemie im Durchschnitt über alle Beschäftigten waren wir über fast mal 3 Tagen, ja. So, das hat im Durchschnitt stattgefunden, also die Leute 3 Tage im Homeoffice gearbeitet haben. Jetzt sind wir so knapp unter 2 Tagen, 1,85. Ja, also es ist schon wieder zurückgegangen, aber Wenn man es auch mit anderen Studien jetzt vor der Pandemie vergleicht, wo wir es nicht hatten, ist, wie gesagt, die Quote noch doppelt so hoch. Und was wir auch immer fragen, und das ist jetzt auch dieses Mal wieder ganz interessant, ist sozusagen der Gap von dem oder die Lücke von dem, was wollen die Leute gerne? Ja, wir stellen immer eine Frage, so Wunschkonzert, wenn du freie Wahl hättest, was würdest du gerne machen? Dann hätten viele Leute gern dieses Richtung 3 Tage und was sie bekommen, ist eigentlich so 2 Tage. Ja, da sind wir quasi so bei einem Tag Unterschied. Ja. Und das ist auch so eine spannende Frage. Was würde jetzt passieren, wenn wir diesen Gap schließen würden? Ja, so, das ist ja auch, wo in vielen Organisationen jetzt gekämpft wird, in Anführungszeichen, oder wo sich Konfliktlinien ergeben. Ja, Arbeitgeber wollen wieder lieber, dass die Leute 3 Tage ins Büro kommen. Ja, Mitarbeiter wollen genau das Umgekehrte, eher nur 2 Tage kommen. Ja, also ist jetzt auch immer, das ist auch immer wichtig in der öffentlichen Debatte, wird das manchmal so aufgezogen, jetzt Homeoffice oder gar kein Homeoffice. Ja, das ist etwas, ziemlich sicher, was auch nicht mehr passieren wird. Ja, es geht jetzt eher darum, wie gestalte ich das sozusagen im Detail aus, diese Arbeitsbedingungen, ja, und welche Taxierung ist sozusagen richtig in den Organisationen? Was hat das dann auch für Auswirkungen, zum Beispiel auf Produktivität, aber auch über die Themen, über die ich eben schon gesprochen habe, zum Beispiel für den einzelnen Mitarbeitern, soziale Integration, Isolation, auch Erschöpfung und Belastung. Ja, was ist da gut oder schlecht? Ja, und da muss man sehr viel genauer hingucken.
Du hast ja auch schon gesagt oder angesprochen, so ihr fragt die Mitarbeitenden, wie viel Homeoffice sie gerne hätten, was so oder nach einem Wunschkonzert oder nicht. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben, letztes Jahr kam das raus oder mehrere, aber jetzt zu dem Thema, gerade letztes Jahr, Schluss mit dem Büro, provokativer Titel und ein Untertitel ist Flexibilität, Chance und Risiko. Und das schwingt da ja schon auch ein bisschen mit. Zum einen, die Flexibilität, die haben wir alle erlebt jetzt, auch zumindest die Möglichkeit haben. Ich selber auch, arbeite an der Hochschule. Ich kann zum Teil von zu Hause arbeiten. Ich habe jetzt auch halbwegs flexible Arbeitsbedingungen. Aber gerade wenn man zu Hause arbeitet, und ganz stark habe ich es noch in Erinnerung während den Corona-Lockdowns, und das war jetzt vielleicht kein repräsentatives Setting, weil da waren die Schulen auch im Shutdown und die Kinder waren zu Hause. Und ich weiß noch, wie wir dann die Hausaufgaben abholen mussten an der Schule und so. Und die Kinder waren zu Hause und die wollten raus und so. Das war natürlich kein gesundes Setting. Aber jetzt läuft der Regelbetrieb normal weiter in der Gesellschaft. Und jetzt kann ich mir im Homeoffice zu Hause, kann ich es mir ja bequem machen, kann am Küchentisch arbeiten, kann auf dem Sofa arbeiten. Aber du schreibst auch, dass da unter anderem auch Risiken liegen, wenn man das zum Beispiel nicht gut abgrenzt. Und vielleicht kannst du da mal so die Sachen noch in die Waagschale werfen, die da eher eine Chance sind und eher das Risiko darstellen, gerade wenn man auf diese Flexibilisierung der Arbeit, des Arbeitsortes schaut.
Ja, auf jeden Fall. Also genau, das schwingt auch in den Titel vom Buch schon mit und das ist dann auch im Buch genau relativ dezidiert oder die verschiedenen Perspektiven aufgezeigt, dass es natürlich viele Vorteile gibt, ja, und die natürlich viele auch ganz intuitiv schon wahrnehmen. Also erstes großes Thema ist natürlich Pendelwege, die fallen weg. Ja, das ist auch schon nachgewiesen in vielen anderen Studien, gerade in Ballungszentren, längere Strecken pendeln und die Pendelwege in Deutschland zum Beispiel sind beträchtlich. Wir haben jetzt gerade abgefragt, im Durchschnitt 48 Kilometer pro Tag. Ja, da ist man schon einige Zeit unterwegs und das ist einfach anstrengend. Das ist Zeit, die auch wegfällt, die man sowohl entweder für die Arbeit oder fürs Private gar nicht hat. Das heißt, wenn man die geschenkt bekommt jeden Tag, das ist einfach schon mal ein Gewinn, der da ist. Ja, und das zweite ist natürlich, was man so vom Arbeitssetting bekommt, viel mehr Autonomie und Freiheitsgrade. Wie kann ich meinen Arbeitstag gestalten? Wie kann ich mir Arbeit auch einteilen? Und eben auch, wie kann ich auch zwischen mal privaten, beruflichen Aktivitäten hin und her wechseln? Ja? Weil das schreibe ich auch im Buch. Was wir so gemacht haben, ist eigentlich in der Fahrtabhängigkeit, wir haben das industrielle Arbeiten in der Fabrik, in der Fertigung, ja, 1:1 aufs Büro übertragen, weil sich das dann nach und nach so entwickelt hat. Und haben immer gedacht, ja, das muss genauso ablaufen, wie die jeden Tag in der Produktion kommen, so muss man auch jeden Tag ins Büro kommen, um produktiv zu sein. So soll Arbeit funktionieren, ja. Aber wenn man es mal drüber reflektiert oder auch jetzt eben die Erfahrung hat, ist das ja gar nicht zwingend so, ja. Also das Büro hat sozusagen auch sein Monopol auf die Wissensarbeit verloren jetzt, wie wir das jetzt sehen, ja. Es gibt eben auch andere Settings, wo ich auch sehr gut arbeiten kann und die mir dann auch ermöglichen, flexibler zu arbeiten. Ja, und gerade wenn wir, sind ja auch beide Eltern, ne, zwischen Betreuungsaufgaben und beruflichen Tätigkeiten mal hin und her wechseln muss, muss man das nicht geballt irgendwie Arbeit über den Tag und das andere ist außen ganz am früh am Morgen oder ganz spät am Abend, sondern man kann das über den Tag auch verteilt machen. Das heißt, das bringt große Flexibilität. Diese Autonomie, die man bekommt, bringt auch Motivation. Das ist auch motivationspsychologisch sehr gut zu erklären. Ja, wenn ich Freiheitsgrade bekomme, das bringt Selbstbestimmung, das motiviert ziemlich viele Leute. Ja, also gibt es viele Punkte, die da sehr, sehr positiv sind. Aber, und auch für den einzelnen Mitarbeitenden, über die Firmen können wir vielleicht gleich noch sprechen, ist das dann auch nicht alles nur perfekt, ja? Und wir müssen auch schon gucken für den einzelnen Mitarbeitenden, aber auch für die Arbeitskultur, wo entwickeln wir uns dahin, ja? Ist das eigentlich eine sinnvolle Arbeitskultur, ja? Weil so die Herausforderung ist das erste Mal diese Entgrenzung von Arbeit und Privaten. Ja, das ist erstmal, okay, cool, ich kann da ständig hin und her wechseln und ich kann mal da Betreuungsaufgabe machen und da arbeiten. Aber wenn das total verschwimmt, ja, dann wird das sehr, sehr anstrengend. Ja, dann muss man ständig die Ressourcen auf diese beiden Foki schieben. Ja, und besonders häufig schafft man dann nicht das, was man sich für den Tag vorgenommen hat. Kennen viele aus Erfahrung, ich auch, ja. Wenn ich gleichzeitig hier zu Hause im Homeoffice was mache, zwischendurch private Aktivitäten habe bestimmte berufliche Aufgaben. Oh, schon 5 Uhr, ja, so wie bei uns jetzt. Ich bin auch lange nicht fertig mit dem, was ich mir so vorgenommen hatte heute und vielleicht auch für die Woche, ja. Zu was führt das? Ich schiebe mehr Aufgaben in den Abend, ja. Vielleicht auch aufs Wochenende. Das heißt, die Arbeit und meine Entspannungszeit, das Erholungspausen, das entgrenzt sich immer mehr. Das hatten wir auch schon vor Corona natürlich mit den digitalen Sachen, die wir heute haben, E-Mails sind ständig verfügbar. Heute haben wir die ganzen Chatprogramme, die noch auf uns aufpassen, ständig Push-Nachrichten. Ja, ich kann da ständig noch was weitermachen. Und in vielen Organisationen hat sich auch so eine Kultur entwickelt. Verfügbarkeit ist immer gut. Es gibt immer wichtige Projekte, wo man da dabei sein soll. Und da kommen wir natürlich immer mehr rein, ja, wenn wir jetzt in so eine Arbeitswelt reinkommen. Und das ist dann schon auch ein Risiko, ja, weil das wissen wir dann auch aus der arbeitswissenschaftlichen Forschung. Es gibt nicht umsonst auch Arbeitsschutzgesetzgebung, die bestimmte Erholungsphasen vorsieht. Da haben wir auch eine politische Debatte dazu, ja. Sollen wir einen 8-Stunden-Tag jetzt auflösen? Brauchen wir eigentlich jeden Tag eine Erholungsphase? Kann man über alles auch diskutieren, ja. Vielleicht braucht man da schon ein bisschen mehr Flexibilität, aber generell Erholungsphasen am Ende des Tages, auch am Wochenende, das ist natürlich was sehr, sehr Sinnvolles, ja, weil sonst bleiben wir immer auf so einem hohen Belastungslevel. Und da müssen wir schon gucken, jetzt mit dieser flexiblen Arbeitswelt, wo kommen wir dahin, ja? Und dann vielleicht noch ein zweites Thema eben auch schon angesprochen. Das war natürlich über Corona jetzt extrem, ja. Wenn ich jetzt nur noch von zu Hause arbeite und für manche Leute dann, die alleine wohnen, Arbeit natürlich schon ein wichtiger sozialer Integrationsraum ist, ja. Und der fällt jetzt weg, ja. Besonders sehen wir das auch schon, habe ich auch im Buch beschrieben, in anderen Studien mit jungen Leuten, ja, das sind teilweise erstaunliche Zahlen, wie das hochgegangen ist in den letzten 10, 15 Jahren, schon auch durch die digitalen sozialen Medien, ja, wie viel weniger direkte soziale Interaktion da stattfindet, ja, dass es teilweise Zahlen gibt, bis zu 30% junger Leute, 20 Jahre, haben über die ganze Woche überhaupt keine soziale Interaktion mehr, ja, keine persönliche soziale Interaktion. Und wenn jetzt quasi der Raum Arbeit da wegfällt und wir das viel weniger machen und jeder sich noch selbst optimiert und auch ein bisschen mehr isoliert, ist das vielleicht erstmal ganz cool, hat man seine Flexibilität, aber ja, so gesund ist das dann auch nicht für den Einzelnen und vielleicht auch nicht so gut für die Gesellschaft. Deshalb so ein wichtiger Appell, dass wir diese, Fachwort hybride Arbeitswelt, ja, die Mischung zwischen Präsenzarbeit und dem Homeoffice irgendwie gut gestalten, ja, und das ist wichtig für die Organisation, wie gesagt, können wir gleich drüber sprechen, aber auch für den Einzelnen, auch für die Gesellschaft, weil Arbeit und der soziale Austausch ist einfach ein super wichtiger Resonanzraum, den wir auch haben und den sollten wir schon gucken, dass der irgendwie bestehen bleibt.
Da könnte ja auch ein Zusammenhang sein, dass es auch vermehrt psychische Erkrankungen gibt, auch mit einer gewissen sozialen Isolation. Gleichzeitig schafft ja die Flexibilität des Arbeitens auch wiederum Freiräume, sodass man eigentlich meinen müsste, es könnte auch einen positiven Effekt haben. Gibt es da irgendeine Zusammenhänge zwischen Homeoffice und Krankenstand? Und wahrscheinlich ist es auch sehr individuell. Also ich stelle mir auch vor, eben das Bedürfnis nach sozialen Kontakten ist sehr unterschiedlich. Und auch wiederum im Homeoffice die Fähigkeit zur Selbstregulation, eben schiebe ich jetzt Sachen auf, schaffe ich es dann auch wirklich bei der Arbeit zu bleiben, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Also es ist vielleicht auch nicht für jeden das Richtige.
Also es gibt letzte Woche ist es erschienen, eine neue Science-Studie dazu mit so Makrodaten aus den USA, die aber auch hier in Deutschland, oder im deutschsprachigen Raum auch relativ groß in der Presse schon. Die zeigt auf so einer Makroebene, muss man ein bisschen genauer hingucken, auf der Berufsebene, ja, die haben geguckt, wie stark ist ein Beruf, ein Job, das kann man sich sozusagen auch repräsentativ für die ganze USA ja angucken, wie stark ist der im Homeoffice möglich und wie stark korreliert das da mit Belastung und auch Einsamkeit und auch Fehlzeiten. Und da sehen wir schon auch Effekte, dass das hochgeht, ja, und das ist ein bisschen auch entspricht dem, was ich eben gesagt habe. Wir müssen da schon aufpassen, ja. Und gleichzeitig auch darüber habe ich ein Kapitel in dem Buch, ja, ist es auch so, für viele ist das natürlich auch persönlichkeitsspezifisch unterschiedlich, ja. Also, bin ich eher introvertiert oder extrovertiert? Und das ist immer so, unsere ganze Arbeitswelt und besonders wie auch Führungskräfte Arbeitswelt denken, ist sehr stark auf sehr stark extrovertierte Leute ausgerichtet. Dass man denkt, und Führungskräfte haben auch dieses Mindset, ja, jeder will ganz viel kommunizieren und ganz viel Interaktion haben, weil Führungskräfte ist das ja eine Hauptarbeitsaufgabe, ich kommuniziere ganz viel. Für den Einzelmitarbeiter gar nicht so viel. So in der Tendenz, wenn wir uns so Skalen angucken, wie das gemessen mit der Bevölkerung, gibt es eher eine Tendenz zur Introvertiertheit von der Mehrheit der Bevölkerung. Das sind jetzt nicht krass introvertiert, aber Leute, die denken, oh ja, ich habe schon mal gerne soziale Interaktion, aber ich brauche das nicht jeden Tag permanent. Ja, ich brauche nicht jeden Tag permanenten Smalltalk auf der Arbeit. Wenn ich auch zum Beispiel extrem introvertiert bin, ist das auch extrem anstrengend für mich, wenn ich jeden Tag ins Büro kommen muss, ja, und da ins soziale Setting rein muss, im schlimmsten Fall in Großraumbüros sitzen muss, wo ich gar keine Privatheit habe, wo ich mich ständig beobachtet fühle. Und das ist deshalb für diese Personengruppe auch eine Riesenchance, ja. Und wir haben auch in den USA Daten, dass zum Beispiel Personen mit Handicap, auch im psychischen, aber auch im physischen Bereich, dass da die Erwerbsquote extrem hochgegangen ist jetzt nach der Pandemie, weil wir jetzt einfach Arbeitssettings haben, die das auch ermöglichen, ja, wo das vorher immer ist nicht möglich, geht nicht. Keine Chance, dass du das machst. Du musst mindestens 2-3 Mal die Woche, vielleicht sogar 5 Mal reinkommen. Ah, jetzt geht's doch irgendwie, ja. Und deshalb, genau, zu der Frage zurückzukommen, genau, da muss man schon genauer hingucken. Wir haben da schon ein Risiko und besonders haben wir ein Risiko, Philipp, du hattest vorhin ja auch angesprochen, wenn wir sowas haben wie die Pandemie, ja, 5 Tage Homeoffice und dann haben wir noch so eine stressige Gesamtsituation, ja, wo jeder belastet ist, du bist so noch isoliert, das ist kein gesundes Setting, ja. Und auch für die meisten Leute 5 Tage von zu Hause arbeiten würde ich nicht empfehlen, ja, aber ein gutes, hybrides Setting und dann vielleicht sogar noch abgestimmt nach dieser Persönlichkeitsmerkmalen. Wenn man jetzt nur auf die Mitarbeitenden guckt, das kann dann ziemlich gut funktionieren. Und da können wir viel, viel bessere und auch wenn wir auf die Produktivität gucken, können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, ja, Arbeitssettings schaffen für den Einzelnen, ja, wo der oder die seine oder ihre Potenziale viel besser nutzen kann.
Ja, das wäre natürlich auch meine Frage noch gewesen. Wie wirkt sich das denn aus? Wir sind ja jetzt gerade auch in so einer gesellschaftlichen Diskussion. Wie viel sollte man, muss man arbeiten? Wie viel Arbeitszeit ist sinnvoll gut? Wie viel Flexibilität ist notwendig? Und es wird dann immer verglichen in verschiedenen Ländern. Wer arbeitet wie viel? Ich kann mich erinnern, wie ich angefangen habe, mit der Schweiz zu arbeiten, mit 18 Tagen Urlaub. Und ja, da stellt sich ja schon für manchmal die Frage, wie ist es mit der Produktivität? Aber wahrscheinlich muss man das auch differenziert betrachten.
Genau, das ist natürlich die große Frage, ja, die ich dann auch jetzt von Unternehmen dann gestellt kriege, ja. Was soll man jetzt machen? Ja, was ist denn jetzt das richtige Maß an Homeoffice und kann man da jetzt zu viel machen? Ja, leidet dann da die Produktivität? Und auch was wir jetzt ja sehen bei diesen zumindest öffentlichen diskutierten Präsenzpflichten wieder, ja, da wird zum einen mit Produktivität argumentiert und das zum anderen auch mit der Innovationsfähigkeit, ja, von Organisationen. Ja, das sind schon mal 2 Sachen, die man trennen muss. Aber wenn man jetzt erstmal auf die Produktivität guckt, auch da ist es dann die Herausforderung, okay, was ist jetzt eigentlich Produktivität, ja, und können wir das dann vergleichbar irgendwie untersuchen? Und was gibt es da für Studien? Ja, also bei uns in der Studie zum Beispiel, wir machen nur eine Einschätzung der eigenen Produktivität. Das ist natürlich ziemlich verzerrt. Ja, besser wäre natürlich jetzt, wenn ich jetzt Geschäftsführerin, Geschäftsführer bin, ja, ich hätte gerne eine objektive Kennzahl. Ja, so, das war das Erste, was ich mal bräuchte. Ja, das kann man dann machen, ja, und dann gibt es Studien, die haben das gemacht für einzelne sehr stark individualisierte Tätigkeiten. Ja, also da brauche ich eine vergleichbare Kennzahl für den einzelnen Mitarbeitenden. Da gibt es zum Beispiel Studien zu Callcenter-Agenten. Ja, da kann ich sehr genau tracken, wie viele Anrufe werden da bearbeitet, wie gut sind die Kunden zufrieden und so weiter. Und das ist meine individuelle Tätigkeit. Oder so einzelne Berichte als Sachbearbeiter zu Hause verfassen. Das ist so die andere große Studie, die es dazu gibt. Und das Zweite, was dann ziemlich gut wissenschaftlich wäre, um dann wirklich eine Evidenz auf die Produktivität festzustellen, wäre, wenn wir wirklich ein experimentelles Setting hätten. Ja, wenn wir quasi in einem Feldexperiment, das müssen wir so in der Organisation und Managementforschung dann machen, ja, in die reale Firma geht und die sagt dann, okay, wir machen das jetzt mal so. Randomisiert, zufällig, dürfen die einen 5 Tage von zu Hause arbeiten, die einen 5 Tage ins Büro oder die eine haben eine Möglichkeit, hybrid, flexibel 2 bis 3 Tage von zu Hause zu arbeiten, die einen sind 5 Tage im Büro. Und dann sieht man zum Beispiel schon vor Corona bei diesen Callcenter-Tätigkeiten, wenn die komplett von zu Hause arbeiten, da geht die Produktivität nach oben, ja. Ist allerdings auch in China durchgeführt worden, wo die Leute auch wahrscheinlich ziemlich eng getrackt wurden, was die da so machen, ja. Aber wir sehen dann, wenn man dann da fokussierter arbeiten kann, weil dann wird man weniger abgelenkt, ja, und hat da nicht das große Büro, wo es laut drumherum ist und die anderen Callcenter-Agenten da drumherum sind, dann geht da die Produktivität um 13% nach oben. Ja, und auch diese andere Studie, wo man so Berichte schreibt, das ist so in den England gemacht worden von so Polizeisachbearbeitern, die so Sachen abtippen wurden, auch bei denen ging die Produktivität nach oben. Jetzt ist das aber nicht die normale Tätigkeit, die die meisten Leute haben, sondern wahrscheinlich ihr auch. Und in vielen Organisationen arbeitet man irgendwie teambasiert und viel komplexere Sachen, ja. Und man hat verschiedene Aufgaben und ich kann die gar nicht so objektiv messen. Und wie ist es eigentlich mit dem kollaborativen Arbeiten, dieser Innovationsfähigkeit, wo dann jetzt mit argumentiert wird? Ja, dann brauchen wir, und wer hat das als erstes gemacht? Die großen amerikanischen IT-Konzerne, ja. Amazon zum Beispiel hat gesagt, 5 Tage Rückkehrpflicht, ja. Wir brauchen die Leute wieder im Büro. Wir sind eine innovationsgetriebene Organisation. Das brauchen wir jetzt, ja. Oder VW jetzt in Deutschland. Ja, wir haben die große Krise. Wir müssen jetzt hier die neue Elektromobilität entwickeln. Wir brauchen die Leute jetzt wieder zurück, ja. Ja, schon valider Punkt. Und da haben wir auch Evidenz dafür, ja. Also, dass wir da zum Beispiel eine Studie haben von Microsoft über die Pandemie, wo wir gesehen haben, in so einer großen Organisation konnten da die kompletten sozialen Netzwerkkommunikationsaktivitäten getrackt werden. Ja, also was Deutschland datenschutzmäßig unmöglich ist. Ja, von 70.000 Leuten, jeder Chat, jede E-Mail konnte da verfolgt werden. Und da konnte dann gezeigt werden, dass in der Pandemie oder der Extremsituation 5 Tage von zu Hause, dass besonders soziale Verbindungen über Abteilungsgrenzen, über Teamgrenzen hinweg leiden. Ja, und das ist ja, was dann auch die Herausforderung ist zu großen Organisationen. So im direkten Team, im direkten Bereich kann man noch ganz gut zusammenbleiben. Aber wie ist das dann, wenn ich mal jemanden brauche aus der Abteilung B, den ich noch gar nicht so gut kenne, oder C, der neu dabei ist? Schwierig, ja. So, wie bringe ich das jetzt wieder zusammen? Und da sieht man, genau, die gehen runter, ja. Und das ist dann so das Argument, okay, jetzt brauchen wir die Leute wieder mehr im Büro. Jetzt hole ich die Leute wieder mehr ins Büro. Werden die dann gleich kreativer und arbeiten alle zusammen? Weiß ich jetzt nicht, ja. Das ist schon eher eine Herausforderung dann, ja. Besonders wenn jetzt dann der VW-Vorstand das irgendwie von oben top-down sagt oder der Deutsche Bank-Vorstand hat das ja auch so gemacht, ja. Okay, jetzt kommt ihr bitte alle wieder zurück und jetzt wird mal wieder richtig gearbeitet. Und bitte seid auch gleich wieder super kreativ, weil wir sind jetzt hier in der Krise, ja. Aber das passiert natürlich nicht automatisch, ja. Da kann man schon drüber nachdenken, dass man dann da vielleicht in gewissem Maße wieder mehr Präsenz braucht. Aber man muss die Präsenz dann irgendwie auch sinnvoll nutzen, ja. Und gucken, dass das, was dann erwartet wird, nämlich kollaborativ gut zusammenzuarbeiten, gute soziale Netzwerke und Verbindungen aufzubauen, dass das wirklich stattfindet. Und auch bei uns in der Studie sieht man dann, das findet mitnichten statt, ja. Dann so 30% sagen, sie kommen ins Büro und da gibt es überhaupt keine gemeinsame Präsenz. Ich komme da rein und dann bin ich in Zoom-Calls, ja. Und dann bin ich da noch hingependelt, hatten wir ja eben schon, bin gestresst, ja. Privat brennt bei mir die Hütte irgendwie, ja, weil da komme ich nicht mehr zurecht. Dann wurde ich da wieder zurückbeordert und dann sitze ich da vor meinem Bildschirm, was ich genauso hätte zu Hause machen können. Das ist dann natürlich überhaupt keine sinnhafte Rückkehr ins Büro und damit steigert man ganz besonders nicht die Produktivität. Weil letzter Punkt dazu, also Produktivität für diese individuellen Tätigkeiten, das geht hoch. Für diese kollaborativen ist es zumindest gemischt. Was garantiert hochgeht, und da ist auch sehr gute Evidenz da, ist die Fluktuation, ja. Also da haben wir auch sehr gute Studien dazu, die zeigen, wenn diese Flexibilität wieder eingeschränkt wird, suchen die Leute andere Jobs, ja. Und wer sucht andere Jobs? Der rein rational viele Möglichkeiten hat im Arbeitsmarkt, ja. Also wen verliere ich dann, ja, wenn ich die Arbeitsbedingungen wieder härter mache, wie das zum Teil jetzt probiert wird? Die richtig guten Mitarbeiter, die motivierten, ja, die eine gute Qualifikation haben. Und im schlechtesten Fall, wen behalte ich da? Die Leute, die dann die Autonomie wurde weggenommen, hatte ich vorhin gesagt, die kommen frustriert zurück, vielleicht innerlich gekündigt und die sind dann wieder im Büro, ja. Und dann habe ich nicht so besonders viel gewonnen. Deshalb, wie gesagt, man kann schon drüber nachdenken, ob man in manchen Bereichen wieder mehr Präsenz braucht, aber man muss das irgendwie schon ein bisschen sinnvoller gestalten.
Das muss man sich vorher wirklich Gedanken machen. Es kann ein Stück weit sinnvoll sein, aber ich muss aufpassen, dass ich den Leuten nicht zu viel wegnehme und gleichzeitig, dass dann die Räume, wo man gemeinsam im Büro ist, also auch wirklich gemeinsam stattfinden und dann auch genutzt werden. Und ich finde, es passt aber auch sehr zu persönlicher Erfahrung. Also wenn ich jetzt mit Unternehmen zusammenarbeite und es gibt dann mal ein persönliches Treffen, habe ich selber das Gefühl, die Zusammenarbeit klappt nachher besser, weil ich irgendwie, ich habe ein Bild von der Person im Kopf, ich kann mir da was drunter vorstellen. Das ist für mich oft einfacher, wenn ich schon mal jemanden wirklich persönlich kennengelernt habe. Und gleichzeitig, ne, was ich mir auch vorstellen kann bei der Produktivität, ist es nicht auch möglich, dass es dann manchmal daher kommt, dass die Leute die Arbeitszeit einfach auch nicht so genau erfassen, weil diese Trennung eben nicht so da ist. Also das kenne ich jetzt von mir, ich bin aber selbstständig, also insofern bin ich auch selber verantwortlich. Aber da passiert es natürlich schon, dass es sich so entgrenzt, dass ich dann vielleicht einfach auch stundenmäßig mehr arbeite oder einfach auch mehr Pausen mache, was dann zwar für die Produktivität gut ist, ne, aber was dann dazu führt, dass ich eben, wie du auch schon gesagt hast, dass ich dann Sachen auch mal noch am Abend länger dran sitze oder auch mal am Wochenende.
Ja, genau. Das ist auch die Frage, genau, was ist Produktivität und ist Präsenz gleich Produktivität? Ja, das ist ja sozusagen, was auch in unserer Arbeitskultur sehr stark verankert ist. Besonders von den erfahrenen Führungskräften, das ist auch ganz interessant in unserer Studie. Ja, wer ist am skeptischsten gegenüber dem Homeoffice? Umso höher die Leute in der Führungshierarchie sind, umso skeptischer sind sie dazu. Umso länger sie auch dann eben schon mit dabei sind. Ja, weil da wurde man in der Arbeitskultur natürlich sozialisiert. In Deutschland war das auch ziemlich ausgeprägt, auch wenn man vor Corona guckt. So im europäischen Vergleich, wie flexibel konnte man arbeiten? Da waren wir eher im unteren Drittel. Ja, jetzt sind wir inzwischen relativ weit oben mit dabei, aber davor war das eben nicht so. Ja, und wie hat man sich dann häufig nach oben gekämpft, gerade in großen Organisationen, Konzernen, in denen man sehr stark Präsenz gezeigt hat. Ja, das ist auch sozusagen ein kultureller Wert, eine kulturelle Norm, die in vielen Organisationen da ist. Aber es ist natürlich nicht zwangsläufig so, dass ich jetzt Präsenz ist gleich Leistung. Und es gibt ja auch häufig das Thema auch, findet das Arbeitszeitbetrug zum Beispiel statt, ja, im Homeoffice, ja, gibt's große Debatten, gibt's auch aktuell so einen TikTok-Trend, habe ich die Woche auch ein Interview zugegeben, ja, dass da so Tipps gegeben werden, wie mache ich das am besten, wie heißt das, soft off oder irgendwie sowas, ja, dass ich mich so halb einlogge und dann irgendwie so zeige, ja, ich schreibe morgens meine E-Mail und dann gehe ich eigentlich wirklich auf Tennisplatz oder wie auch immer, ja. So, wie kann ich das optimieren? Ja, und da sind natürlich dann gleich alle Führungskräfte auf der Palme und sagen, ja, genau so ist es. Ich habe es immer vermutet und jetzt wird es da sogar so kommuniziert. Kann sein, dass das zum Teil vielleicht auch mal stattfindet. Und gleichzeitig ist es jetzt so, sind alle im Büro 100% produktiv? Ja, müssen wir nur mal so anekdotisch die Stromberg-Serie uns vorstellen. Ja, habe ich gerade, oder der Film ja wieder, und da wird irgendwie niemand Versicherungsvertrag ausgestellt, sondern es geht nur um politisch-kommunikative Prozesse, die quasi das Team betreffen. Und ich komme da rein und ich bin da nur dann die Gerüchte und mein Vorankommen da sicherzustellen. Ja, und ich werde dann auch noch abgelenkt und so weiter. Also in beiden Settings gibt es da Vor- und Nachteile. Und wo man stärker von wegkommen muss, auch bei den, wie mache ich Führung, ja, und wie definiere ich auch, was ist Leistung, ja. Ich muss schon gucken, was leistet der Mitarbeitende, aber ich muss den Output definieren, ja, und den muss ich dann, wenn ich dann Verantwortung den Mitarbeiter gebe für den Output und natürlich, wenn der nicht stattfindet, dann muss ich da auch regulieren, auch als Führungskraft, als Organisation, ja. Aber ich muss nicht gucken, aus meiner Sicht, wie sticht der sich jetzt ein, ist der dann immer jede Minute auch vor dem Bildschirm, ja, wenn der seine Sachen ja gut hinkriegt. Und wenn man vielleicht sogar die Möglichkeit hat, zu Hause durch ein fokussierteres Arbeiten auch teilweise deutlich schneller voranzukommen, ja. Weil das vielleicht letzter Punkt dazu ist ja auch etwas, was wir aus der arbeitswissenschaftlichen Forschung wissen. Die wenigsten Leute können 8 Stunden am Stück permanent vor dem Bildschirm sitzen und fokussiert arbeiten. Es ist sehr viel besser für die Produktivität und auch fürs Wohlbefinden, wenn man das in kleine Pakete aufteilt und so Fokusphasen hat, die man dann auch wieder unterbricht, auch Pausen macht. Das ist in der Tat auch etwas sehr Wichtiges, auch beim Arbeiten von zu Hause, ja. Und wenn ich das gut strukturiert hinkriege, dann kann ich da sehr fokussiert, sehr schnell vorankommen. Und das ist auch etwas, wo ja viele Leute, wo es eine Studie, aber auch so anekdotisch, wenn das viele Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich kennen, gerade in großen Organisationen zu unterstützen. Ich habe ständig nur Meetings. Ich kann nie mehr richtig arbeiten, ja. Ich bin ständig in Besprechungen. Ich muss da auch dabei sein, obwohl ich gar nichts beitragen kann, ja. So. Wenn ich jetzt mal dann fokussiert zu Hause die Sachen abarbeiten kann, die meine operativen Tätigkeiten, dann ist das befriedigend für mich, dann bin ich auch produktiver, ja. Also es gibt da durchaus Herausforderungen. Ich sage nicht, alles ist super und jeder ist super produktiv, aber es gibt auch Riesenchancen, wie man da auch sehr produktiv von zu Hause arbeiten kann.
Das kann ich jetzt wiederum auch anekdotisch bestätigen, auch aus dem Bürokontext, ja, in der Hochschulverwaltung und so. Da hatte ich sehr viele Meetings und mittlerweile merke ich die Zeit, wenn ich mal zu Hause bleibe oder einen halben Tag, wenn ich keine Meetings habe, dann arbeite ich manchmal einfach einen halben Tag noch von zu Hause und bin produktiv und arbeite an etwas und dann gehe ich auch gerne ins Büro, weil genauso wie du es beschrieben hast, dann hat man Interaktionen, dann kann man kreativ zusammen sein und so. Das ist schwierig in Online-Meetings. Geht auch zu einem gewissen Grad, also es ist sicherlich auch keine Schwarz-Weiß-Geschichte, aber ich habe auch das Gefühl, es geht besser, wenn man auch auf den Beinen ist, wenn man sich in die Augen gucken kann. Das ist ja auch so ein Ding bei Zoom-Calls. Man kann entweder in die Kamera gucken oder in die Augen, aber nicht beides. Also man kann wirklich in einem virtuellen Setting keinen Augenkontakt haben, also beidseitig. Und Jetzt habe ich noch eine Frage, die einen Schritt weitergeht. Du hast es aber vorhin schon erwähnt, das Thema so Großraumbüro. Weil jetzt momentan haben wir in der Einheit, wo ich arbeite, noch so eine schöne alte Stadtvilla mit so Wohnungen, wo dann die Teams drin arbeiten. Das ist wirklich wie ein Wohnhaus. Stock drüber wohnen auch noch Leute. Und nächstes Jahr ziehen wir in ein Großraumbüro um. Und ich weiß, es sind nicht alle begeistert. Ich habe wirklich gemischte Gefühle. Es gibt verschiedene Aspekte. Das finde ich schön. Ich habe die Räume auch schon gesehen. Es sieht toll aus. Aber es sind auch Sachen, da mache ich mir Sorgen. Gerade wenn wir so über Produktivität sprechen, weil Großraumbüro ist, glaube ich, tendenziell laut. Wir sind an der Hochschule, das heißt, wir haben Standardmobiliar. Wir können nicht selber zu IKEA gehen und uns das einrichten mit Pflanzen und sowas zu einem gewissen Grad. Aber es ist im Bundesdienst arbeitendes Standardmobiliar, kann man sich vorstellen. Ich weiß auch, wie das Mobiliar an der Uni Konstanz ausschaut. Das ist so die Ecke, ist nicht hübsch. Aber es gibt ein paar andere Sachen, da denke ich mir. Du hast vorhin auch gesagt, Lautstärkepegel im Großraumbüro oder überhaupt ständig Bewegung, Leute, wie findet man da Ruhe? Gerade im hybriden Setting, da weiß ich noch nicht, wie das lösbar ist, dass Leute weiterhin auch Zoom-Calls oder Teams-Calls haben mit anderen Abteilungen. Es ist zwar eine Campus-Uni, aber es gibt zwei Standorte. Man telefoniert manchmal oder macht ein Online-Meeting mit einem anderen Standort. Dann redet man laut. Nebendran versucht man sich zu konzentrieren. Dann gibt es ja Ideen, so das örtlich abzutrennen, eine Ruhezone und eine Kollaborationszone und so weiter. Und dann denke ich mir aber auch so Sachen wie in einem Großraumbüro. Es ist immer noch relativ weit verbreitet, dass viele Leute so eine protestantische Arbeitsmoral haben und auch, wenn sie schwer krank sind, noch ins Büro gehen, sich morgens mit Ibuprofen aufpimpen und dann sagen, ich seuche mich schon durch den Tag, ist kein Problem. Aber gerade in einem Großraumbüro hast du nicht die Möglichkeit, dem auszuweichen, dann bist du dem ausgesetzt. Und es gibt Leute, die sind auf Immuntherapie oder sind aus anderen Gründen einfach anfälliger und sind dem dann ausgesetzt oder solche Sachen. Wie sieht da ein guter Prozess aus von so einem Umzug aus einem Einzelbüro oder Kleingruppenbüro in ein Großraumbüro? Mhm. Das waren jetzt viele Punkte auf einmal.
Ja, aber das ist eine total wichtige Perspektive. Ja, also wofür brauchen wir das Büro eigentlich noch? Ja, und muss sich das Büro irgendwie entwickeln? Ja, und was ist ein gutes Büro? Ja, also und das ist auch ein Riesenthema, sag ich mal, forschungsmäßig, aber auch für die Organisation. Was mache ich jetzt, wenn ich jetzt genau im öffentlichen Bereich, aber auch in großen Organisationen, so Büroinvestitionen, da sprechen wir schnell von Riesensummen, ja, die auch in sehr langfristigen Perspektiven gedacht werden. Also ich hatte gerade das mit einer großen deutschen Beratungsunternehmen, ja, die denken dann 10, 15, 20 Jahre Investitionshintergrund, zweistelliger, teilweise dreistelliger Millionenbereich, ja, wenn die wirklich große Büroräume schaffen, ja. Und so haben die bisher auch gedacht, ja, wir machen jetzt ein Büro und das soll dann 10, 15, 20 Jahre bitte auch so bleiben und so funktionieren, ja. Und Spoiler natürlich jetzt genau, ach, an der Uni Konstanz haben wir auch Büros, die sind sogar 30 oder 40 Jahre alt und die sind noch genauso wie damals. Also die sind überhaupt nicht auf so ein Setting abgestimmt. Und wenn wir da auch wieder das mit dem verbinden, was wir jetzt eben besprochen hatten, wofür ist denn Büroarbeit jetzt eigentlich gut? Ja, und wann komme ich überhaupt ins Büro? Ja, so könnte man es erstmal sagen, okay, ich komme für viele Sachen, die kollaborativ sind. Dann brauche ich kollaborative Flächen, Meetingräume, auch Sachen, Räumlichkeiten, wo ein informeller Austausch stattfindet, die angenehm sind, wo ich mich auch gern mal hinsetze, wo ich mit jemand ins Gespräch komme. Ja, die sollten auch ästhetisch ansprechend sein, ja, weil die sind jetzt in Konkurrenz von dem, was ich zu Hause habe, ja, wo ich es mir so einrichten kann, wie ich will. Aber zu Hause einrichten, wie ich will, heißt eben auch, ich habe eine gewisse Art von Privatheit. Ich habe da eine Sicherheit. Da fühle ich mich wohl, ja. Und dann sind wir bei solchen offenen Flächen und Transformationsprozessen, ist dann das große Schreckgespenst, wenn man sich vorstellt, wie in den amerikanischen Großraumbüros, wie man es aus den Filmen teilweise kennt, wo man in diesen Cubicles sitzt, 50, 60 Leute auf einer Riesenfläche, ja, extrem laut, man guckt auf so eine schwarze Wand, aber trotzdem hinter der ganz dünnen schwarzen Wand sitzt gleich die nächste Person, die alles mithört. Ständig kann jemand direkt hinkommen und auf meinem Bildschirm gucken, ja, was da passiert. Das ist natürlich kein gutes Arbeitssetting, ja. Und auch andere Dimensionen, die da drin sind. Genau, Lautstärke, sehr anstrengend, ja. Also man muss sich nicht über Raumkonzepte Gedanken machen, muss sich da über Akustikkonzepte Gedanken machen, was dann häufig vernachlässigt wird. Gibt da trotzdem auch so zum Beispiel in der Nähe hier von uns in Konstanz, in Lörrach von Vitra, ja, die da hier so führend sind mit so Büro-Design-Sachen und die ganz tolle Beispiele haben. Die haben da so ein Citizen Office, heißt das, ja. Also wer da mal hinfährt, das kann ich sehr empfehlen. War ich auch mal selber, mich da durchführen lassen. Das ist eine Bürofläche offen für bis zu 200 Leute, ja. Da denkt man, oh, grauselig, ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber die haben das so cool gestaltet von der Akustik und auch von der räumlichen Abtrennung, dass es da Ruhebereiche gibt, da ist es wirklich ruhig. Es ist auch noch Tätigkeiten so gestaltet, dass es dann die offenen Bereiche gibt, wo dann eher mehr Kundenverkehr ist und wo Ruhebereiche sind weiter zurückgezogen. Ja, das ist sehr weit gedacht. So, trotzdem ist es nicht perfekt. Und ganz aktuell in unserer Studie, ist noch nicht veröffentlicht, habe ich erst seit heute gerade dran gearbeitet, aber kann ich schon ein bisschen ein paar Infos teilen, ja, haben wir uns diese Bürothematik auch nochmal ganz genau angeguckt. Wie ist das eigentlich? Was gibt's für Büros eigentlich in Deutschland, ja, bei den Leuten, die da arbeiten? Und nicht so überraschend, viele sind noch in dem klassischen Setting entweder feste so Kleinbüros oder sogar Einzelbüros unterwegs. Ja, das sind fast 50%. Diese ganz neuen Formen, so der Fachbegriff dafür, heißt Activity-Based Flexible Offices, AFO, ja, was du so ein bisschen beschrieben hast, was vielleicht bei euch an der Uni auch eingeführt wurde, dass ich für die verschiedenen Aktivitäten, ja, dann jeweils die Räumlichkeiten habe und die nutzen kann, dass ich Rückzugsräume habe, dass ich offene Flächen habe. Aber, und das sehen wir jetzt bei uns in der Studie, das ist schon eine Riesenherausforderung, dass das gut angenommen wird. Zum Beispiel, der Wunsch nach Homeoffice geht massiv nach oben, wenn es sowas gibt, ja. Und auch wenn es Desk-Sharing gibt, ja, wenn ich nicht mehr einen privaten Arbeitsplatz habe, ja. So, weil das ist etwas, das sind viele gewöhnt, das ist da nicht mehr so angenehm, ja. Das geht teilweise um 50% nach oben, wie viele die Leute dann von zu Hause arbeiten wollen, ja. Das heißt, damit die Leute wieder ins Büro zu bringen, schwierig. Und gleichzeitig kann man auch nochmal eine weitere Dimension von dem Ganzen aufmachen. Wenn man auf die Nachhaltigkeit guckt, ist es natürlich überhaupt nicht nachhaltig, die Büros so weiter zu betreiben, wie wir sie aktuell haben. Dass wir für jeden einen Einzelarbeitsplatz einen fixen vorhalten und ich bin nur 40, 50 oder manchmal nur 30 oder 10% da. Das macht ja wirklich wenig Sinn. Ja, wenn wir gucken, wie teuer das in der Investition ist, vom Geld her, aber auch vom CO2-Abdruck, wenn ich das baue und auch dann das Heizen und Vorhalten dieser Bürofläche. Das ist nicht wirklich nachhaltig, ja. Und das ist auch eine wichtige Dimension, ja. Und das ist auch etwas, wenn dann Prozesse in Organisationen ablaufen, das hast du ja jetzt auch angesprochen, wie mache ich das am besten? Wo man die Mitarbeiter auch ein bisschen mitnehmen muss. Also schlechteste Praxis ist, das wird quasi top-down von oben gesagt, am besten auch irgendwelche externen Architekten, die irgendwelche Vorstellungen haben, nie mit den Leuten gesprochen haben. So, wir haben uns übrigens überlegt, die nächsten 10, 15 Jahre sollt ihr so arbeiten, aber wir wissen gar nicht, wie ihr eigentlich arbeitet. Ja. Also, da in gewisser Weise auch einen partizipativen Prozess, der natürlich auch Grenzen hat, auch meistens finanziell zu machen und die Leute und die Betroffenen mal mit ins Boot zu holen und Vorstellungen, was habt ihr eigentlich für Tätigkeiten aktuell, wie sieht das aus? Wie stellt ihr das vor, was wäre für euch ein tolles Büro? Ja? Wie kann ich dann auch in solche 10, 15 Jahre Investitionsentscheiden auch eine Flexibilität reinbringen, dass ich das nochmal wieder anpassen kann? Ja? Weil wie die Arbeitswelt in 10 oder 15 Jahren ist, das ist heute verdammt schwierig zu sagen. Und dann brauchen wir schon andere Flächennutzung als heute, aber auch nicht Flächennutzung, die jetzt gar kein Einzelbüro mehr vorsehen. Weil wir hatten vorhin das Thema auch introvertierte Leute, die Ruhe brauchen, die Fokus brauchen und für die das gar nicht geht, die einfach gar nicht mehr kommen würden, die das quasi krank machen würde, ja. Die gibt es in jeder größeren Organisation da, ja. Und wenn wir die jetzt quasi in diese offenen Flächen zwingen, dann ist das gar nicht gut, ja. Für andere geht das gut und wenn man gerade in Projektteams arbeitet, ist das vielleicht optimal, ja. Ich kann da im Fünferteam sitzen, ich bin in dem Raum, ich habe an dem Tag an dem Projekt zu arbeiten, das ist optimal, ja. Da kann ich mich ganz hands-on austauschen zu dem, was gerade anliegt. Dann ist das das optimale Arbeitssetting, ja, und dann brauche ich das auch. Aber die Herausforderung ist jetzt, dieses Spannungsfeld hinzukriegen, ja. Ich muss das irgendwie öffnen, flexibilisieren, das ist überhaupt noch nicht etabliert. Auch von der Gewohnheit der Leute sind die viele dieser Einzelarbeitsplätze gewohnt und haben auch Ängste und Bedenken, das aufzugeben. Ja, sobald man das anspricht, dann sticht man häufig rein und ah, das explodiert, ja. Und der ganze Change-Prozess, ja, und das ist ein Change-Prozess, ja. Und das ist was Wichtiges. Also es ist ein Veränderungsprozess in Organisationen, der eben nicht nur von der Immobilienseite her gedacht werden darf, wie das teilweise passiert, dass das Facility-Management, ja, in großen Organisationen denkt man teilweise, wenn ich das höre, grauselig. Ja, die entscheiden das einfach. Und haben niemanden mit dem gesprochen, mit denen die da arbeiten oder die Organisationsentwicklung mit ins Boot geholt, die damit eingebunden werden sollte. Ja, und dann könnte man sehr viel besser probieren, solche Bürokonzepte zu entwickeln. Aber wir brauchen, ich bin schon auch ein Verfechter, wir brauchen andere Bürokonzepte als das Einzelbüro mit einer zuhenden Tür, die ich zumache und dann sitze ich da drin und dann bin ich mal in den Calls. Ja, das ist auch kein sinnvolles Setting, wenn wir jetzt über eine hybride Arbeitswelt nachdenken.
Also du hast es auch immer wieder jetzt auch angesprochen, dass im Grunde die Anforderungen gerade im Bereich Führung ganz andere sind in der neuen Arbeitswirklichkeit, weil es viel mehr Partizipation braucht und auch individuelle Lösungen und Gestaltungen und man nicht mehr einfach nur, jemand ist präsent im Büro und dann gucke ich auf die Finger, sondern auch, ne, einerseits zu schauen, woran messe ich Produktivität, was sind die Bedürfnisse von Mitarbeitern, wie können wir unsere Kreativität erhalten, wie können wir die Arbeitsräume so gestalten, was sind die Bedürfnisse und generell im Moment, wir leben jetzt hier in einer alternden Gesellschaft auch, ist es ja auch schwieriger, Mitarbeiter zu rekrutieren. Also sind die Herausforderungen gerade im Bereich Führung, das gut hinzubekommen, besonders groß, scheint mir.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist, so habe ich vielleicht vorhin schon mal gesagt, also was häufig gedacht wird in den Organisationen, okay, wir haben jetzt eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten. Ja, also ab einer bestimmten Größe, wenn es Mitbestimmung ist, Arbeitszeit ist ja mitbestimmungspflichtig. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum wir das nicht einfach zurückdrehen können. Ja, das ist jetzt erstmal festgeschrieben. So, dann haben wir jetzt eine Betriebsvereinbarung, die sagt, 3 Tage sind möglich, 2 Tage sind möglich. Ja, und dann denkt die Organisation und besonders auch die Geschäftsführung zum Teil, okay, jetzt haben wir das Thema vom Tisch, ja, jetzt ist es ja festgelegt, wir haben das ja definiert jetzt hier, ja, das ist eine Regel ist jetzt da. Aber das ist ja sozusagen nur eine strukturelle Maßnahme, das ist der totale Anfang, ja, und dann ist es ja so, okay, funktioniert das jetzt eigentlich für uns, ja, haben wir die Rahmenbedingungen bei uns in der Organisation, wir haben eben über Büros gesprochen, aber mindestens genauso wichtig, haben wir die Organisations- und Führungskultur, dass das gut funktioniert, weil in der Tat ist es so, ich kann nicht mehr so führen, wie ich das vielleicht früher gelernt habe und gemacht habe. Also was ist ein klassisches Führungsverständnis, ja? Nennen wir so in der Führungsforschung transaktionale Führung, ja? Ich mache Mitarbeitergespräche, ich gebe irgendwelche Ziele vor und dann ist meine Aufgabe als Führungskraft, diese Ziele zu überwachen. Und wenn ich jetzt nicht so viel Vertrauen in die Mitarbeiter habe, dann will ich die auch relativ eng überwachen. Ich will ganz genau wissen, was machen die, ja? Wie arbeiten die? Sind die immer präsent? Sind die immer hier am Laptop? Sind die immer im Büro, ja? So, das kann ich machen, ja. Und das kann ich dann auch versuchen, das hybride Setting zu übertragen, aber das ist extrem anstrengend. Also, Beginn der Pandemie habe ich Vorträge gehalten bei großen Versicherungskonzernen. Die erste Frage da war dann, ja, gibt's jetzt irgend so ein Dashboard, wo wir genau sehen können, was der Mitarbeiter zu Hause macht und es genau tracken können, ja? Okay, kann man machen oder probieren, geht dann aber auch gar nicht, weil ich das gar nicht alles tracken kann. Und weil es aber auch, wenn wir jetzt nochmal motivationspsychologisch drauf gucken, eigentlich nicht besonders motivierend ist, so zu arbeiten, ja. Jetzt erstmal für die Mitarbeitenden, ja, weil dann werde ich ganz eng kontrolliert. Ich habe Misstrauen von der Führungskraft, die ständig denkt, der arbeitet ja gar nicht richtig, ja. Wenn wir es umdrehen und eine Mitarbeiterbeziehung haben, wo ich ein Vertrauensverhältnis habe, ja, wo ich diese Autonomie den Mitarbeitenden gebe, ja, wir haben davon gesprochen, schon Output auch definiere, was soll der längerfristig erreichen, das auch kontrolliere, aber wie der das erreicht, gebe ich Freiheitsgrade. Das heißt, ich ermächtige den Mitarbeitenden viel mehr zu machen, wir nennen das dann Empowering Leadership zum Beispiel, ja, sich auch zu entwickeln, ja, auch Kompetenzen aufzubauen, besonders auch Motivation aufzubauen. Und das sollte ich eigentlich auch machen als Führungskraft, dass ich Mitarbeitende möglichst in so einen hohen Reifegrad auch reinbringe, dass die viel selbstständig machen können, ja, dass die viele Sachen auch viel besser können als ich als Führungskraft und ich gar nicht mehr so viel kontrollieren muss. Weil das sage ich dann auch bei Führungskräfteschulung immer, dieses ganz enge Führen und Kontrollieren, das ist ja eigentlich die anstrengendste Art der Führung, ja. Da muss ich ganz viel meine eigenen Ressourcen als Führungskraft aufwenden, um das zu machen, um da dran zu bleiben. Und ich kann trotzdem nicht immer da hinterherrennen. Wenn ich es aber schaffe, meine Mitarbeiter so zu entwickeln, dass die super qualifiziert sind und motiviert sind und selbstständig arbeiten können, dann habe ich einen totalen Gewinn. Dann habe ich selber mehr Ressourcen und mein Team oder die Leute, die für mich arbeiten, sind auch sehr motiviert. So, und da komme ich aber nicht so einfach hin, weil das ist natürlich, das ist so tradiertes Verhalten, was natürlich, und auch Werte und Vorstellungen, die in einem selber drin sind, ja, und das wissen wir dann aus vielen anderen Kontexten, Wertvorstellungen oder auch Verhalten zu verändern, boah, das ist richtig hart. Also, gerade wenn ich das über 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahre gelernt habe, dass so Glaubenssätze sind, die in mir drin sind. Und nichtsdestotrotz kann man da anfangen, und das ist dann eben Führungskräfte und Organisationsentwicklung, ja, die man dann betreiben muss, ja, wo man das auch sichtbar machen muss. Was haben wir eigentlich für eine Führungskultur bei uns? Zum Beispiel Mitarbeitendebefragung, Führungskräftebefragung, Feedback machen muss, das rückspiegeln muss und dann eben auch in Training und Entwicklung einsteigen muss, wo wir dann auch viele Studien dazu haben. Das ist schon ein harter Prozess, aber so Verhalten kann man schon ändern. Ja, das ist ja auch sonst der Fall, ja, wenn wir über Lernen nachdenken und so weiter in anderen Kontexten. Ja, aber das ist schon etwas, was man proaktiv machen muss. Und bei uns in der Studie sehen wir jetzt, Wie viel Fortbildung findet eigentlich zu diesem Thema Remote Work und Homeoffice statt? Ja, 25% der Firmen machen da überhaupt irgendwas. Und da sind Führungskräfteschulungen schon mit drin, ja. Also, da ist schon noch ein Riesenspielraum, ja, das Arbeitswelt da auch zu entwickeln.
Was mich noch interessiert, so aufgrund politischer Debatte zur Flexibilisierung, wie ist denn der Wunsch von Mitarbeitern bezüglich der Arbeitszeit eben auch mal einzelne Tage länger zu arbeiten, also eine Wochenarbeitszeit, die ich flexibel einteilen kann, oder wünschen sich mehr Mitarbeiter, dass ich eben eine feste Arbeitszeit habe, wo ich sagen kann, jetzt ist aber auch Feierabend oder jetzt habe ich meine 8 Stunden am Tag. Also ich meine, ist jetzt auch nochmal eine spezielle Gruppe, die Personen, die Homeoffice machen können. Ich denke mal, es gibt einfach auch Bereiche, die sind ganz anders gelagert, ne? Aber es geht jetzt ja um die Personen, die potenziell auch Homeoffice machen könnten. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass da auch einige gibt, die sagen, ich arbeite lieber 3 Tage mehr und habe dafür dann 4 Tage frei.
Ja, also so die ganz explizit die Frage haben wir so nicht drin, ja. Also wir haben schon, wie viele Leute machen das so, auch mal länger am Abend zu arbeiten. Das ist beträchtlicher Anteil, ich glaube bis zu 40, da so 45%, ja. Also es wird einfach schon auch aktiv gemacht, ja, und dementsprechend auch gelebt. Aber so ein bisschen ist natürlich dann auch diese regulative Frage, muss ich Personen dann auch vor sich selber schützen, ja? So, das ist ja die Frage auch in dieser Regulation. Oder genau, kann ich jetzt sagen, Freiheit, das sollte so passieren. Wenn die Leute das wollen, dann sollte ich es machen, ja? Und das ist natürlich so eine Balance, ja? Auch bei dieser, das ist jetzt einmal Arbeitszeit, da wird ja aktuell jetzt drüber diskutiert, das spielt da schon rein. Das andere ist ja auch, soll ich dieses ganze Thema Homeoffice überhaupt regulieren? Ja? Da hatten wir irgendwann schon mal eine Debatte, ja? Schon die vorletzte Regierung hat da Anlauf genommen, immer eher von der Linken natürlich, Arbeitnehmerseite her, die SPD, auch jetzt wieder, ja, dass es auch eine gesetzliche Regelung gibt. Was ist eigentlich Homeoffice, ja, und welche Rechte und Pflichten ergeben sich da auch für Arbeitgeber? Weil, wenn man da so historisch drauf guckt, hatten wir ja, und das haben wir immer noch, so eine Telearbeitsgesetzgebung in Deutschland, ja. Erinnern sich vielleicht einige noch dazu, davon, die das vorher hatten, auch an der Uni bei uns gab es das zum Beispiel, ja, Telearbeitsplätze, was bedeutet das? Das ist dann in der Arbeitsschutzverordnung drin und das ist eine super starke Regulierung, ja. Da ist dann der Arbeitgeber quasi für verantwortlich, dass im Homeoffice oder wo man wirklich arbeitet, auch an dritten Orten, genauso guter Arbeitsplatz vorhanden ist wie im Büro, der allen ergonomischen Anforderungen entspricht, Licht, Ausrichtung, alles perfekt, nicht zu heiß, ja, alle möglichen Sachen. Also perfekte Arbeitsumgebung. Und der Arbeitgeber ist auch verpflichtet, das zu kontrollieren, weil wenn da Unfälle passieren, ist der Arbeitgeber in der Haftung. So, das ist natürlich eine super harte Regulierung. Und das hat auch dazu geführt, dass diese Regulierung jetzt in diesem ganzen Homeoffice einfach übergangen wurde, ja, weil gesagt wurde, okay, jetzt gibt's eine neue Betriebsvereinbarung, da haben wir irgendwie Homeoffice und mobiles Arbeiten drin. Das ist was anderes als Telearbeit, ja. Und das hat dazu geführt, dass das jetzt auch hochgegangen ist. Und wenn wir es jetzt wieder so regulieren würden, würde das wieder massiv runtergehen, weil da würden ganz viele sagen, nee, das mache ich jetzt auf keinen Fall. Dass ich da jetzt Leute bei mir in der Organisation anstricke, ich stöhne ja eh schon alle über Bürokratie, die jetzt zu Hause kontrollieren müssen, ja. Und gleichzeitig, wie vorhin besprochen, okay, wenn jetzt jeder, Philipp, du hattest davon gesagt, jetzt am Küchentisch arbeitet mit dem Laptop, das ist keine gute Arbeitsposition, ja. Das ist ziemlich schlecht, ja, weil dann sitze ich immer so gebeugt da in einer schlechten ergonomischen Position. Wenn das mein Standardarbeitsplatz ist, da kriege ich garantiert die meisten Leute irgendwann Probleme und Beschwerden. Und auch diese Pausenzeiten, die nicht eingehalten werden und ich habe keine Erholung mehr, ja. Und dann ist die Frage, wo ich jetzt auch keine abschließende Antwort habe, müssen wir da doch irgendwann mal dahin kommen, dass wir da auch irgendwie einen Rahmen setzen. Und dann ist das Argument, das letzte vielleicht dazu, wir haben dann natürlich mal sagen, okay, es gibt Mitbestimmung, da wird das eh schon reguliert und in Organisationen ausgehandelt. Ja, aber das haben wir natürlich dann in den Organisationen, wo es Mitbestimmung gibt. Ja, das sind so 62%. Das ist so auch so die Mitbestimmungsquote. Und Umkehrschluss in 40% haben wir es eben nicht. Ja. Und da ist es schon wichtig, dass natürlich schon mal drauf geguckt wird und auch natürlich auch von der wissenschaftlichen Seite, da bin ich auch gern mit dabei, ja, dass wir gucken, wie gesagt, wo entwickelt sich die Arbeitskultur hin und wo haben wir gute Entwicklung, wo Flexibilität Chancen bietet. Auch für den einzelnen Mitarbeiter und die das gerne machen und auch in Kauf nehmen. Und ich würde auch immer sagen, auch in Kauf nehmen müssen, weil ich, wenn ich so viel Flexibilität über den Tag bekomme, ist vielleicht auch mal die Erwartung da, klar, dass du dich auch irgendwann nochmal abends hinsetzt oder auch mal am Wochenende. Ja, so, das ist vielleicht dann part of the deal. Ja, aber permanent, und das ist die Verpflichtung, dass das stattfindet und das kann eingefordert werden immer. Und es gibt diese Entgrenzung, die wir vorhin schon hatten, schon schwierig. Ja, und wir haben vielleicht eine weitere Perspektive, dann natürlich hast du eben auch angesprochen, demografischer Wandel, Arbeitsfähigkeit soll langfristig erhalten werden. Ja, wir sollen alle ziemlich lang arbeiten, Rentenpaket kommt jetzt auch wieder, vielleicht dann Rente ab 70. wenn wir uns jetzt alle schon dann zwischen 30 und 50 verschleißen, ja, auch in den Wissensarbeitskonditionen, dann haben wir auch nicht viel gewonnen. Ja. Und da sind wir dann wieder in dem Spannungsfeld. Wie viel Regulierung und wie viel Freiheit ist da sinnvoll?
Ja, es ist sehr komplex, ne, weil einerseits ist natürlich eine gewisse Regulierung gut. Manchmal kommt aber auch die Deregulierung gerade den Arbeitnehmern zugute, dass man eben sagen kann, ich arbeite heute mal länger. Ich kann mich erinnern, ich habe früher manchmal eben abends, ich bin jetzt vom Chronotyp eher eine Eule, und wenn ich dann abends gearbeitet habe, wurde die Arbeitszeit halt nicht erfasst, wenn ich noch im Büro war, weil das halt automatisch ab 20 Uhr wurde es nicht mehr gemessen. Und dann habe ich halt dann nachts umsonst gearbeitet und muss dann halt schauen, ob ich dann tagsüber mal ein bisschen gemütlich mache, um das irgendwie zu kompensieren. Einerseits, ne, die Flexibilität kann ja den Mitarbeitern zugutekommen, aber dieses Risiko von ständig permanenter Erreichbarkeit, das ist ja auch durch Social Media jetzt nochmal extrem, generell auch so im Privatleben, ne, wenn jemand jetzt nicht eine Mail innerhalb von, weiß ich nicht, paar Stunden beantwortet, dann ist man manchmal schon überrascht, und so eine Erwartungshaltung, die da manchmal entsteht, das ist ja so ein Dauerstress, dass man sich gar nicht mehr erholen kann. Es ist also, sind ganz schön viele Herausforderungen, die die Veränderungen in der Arbeitswelt so mit sich bringen.
Genau, so ist es. Aber genau, ich sage immer, auch für die Betroffenen, besonders für die Führungskräfte, ja, in den Organisationen, auf die da schon viel einprasselt, weil was wir eben besprochen haben, das bedeutet natürlich, ich muss da mich weiterentwickeln, ja, ich muss da dazulernen, ja, ich muss da investieren in meine Qualifikation, auch meine Ressourcen dafür einsetzen, ja. Aber durch die Gestaltung des Ganzen kann ich auch viel gewinnen. Und diese Veränderung der Arbeitswelt, besonders in diesen Bürotätigen, das ist ja schon was historisch auch Einmaliges, ja, die Dynamik, die wir haben, ja. Und was der Einzelne dann auch in seinem Kontext da mitgestalten haben, das ist auch beträchtlich, ja. Also es gibt auch schon, sag ich mal, schon Herausforderungen da, aber auch schon coole Sachen, ja. Und das ist eben auch so, es gibt auch viele Firmen, die bekommen das schon ganz gut hin, ja. Die haben eine gute Kultur, ja. Ich hatte vorhin ein bisschen, ja, sag ich vielleicht zu negativ auch darüber gesprochen, dass das überall nicht funktioniert, dass die Führungskultur überall so schlecht ist. Das ist natürlich, gibt da schon auch eine Varianz, ja. Und auch Organisationen, die da schon auch vorne mit dabei sind, die damit sich beschäftigen.
Es gibt ja auch noch einen anderen Aspekt, der bei den flexiblen Arbeitsformen noch zu berücksichtigen ist. Und da sind wir jetzt zum Beispiel auch von unserem Podcast Profiteur gewesen. Wir machen das seit 2018. Da immer noch mit dem Mikrofon, was man in Andis Bild sieht, mit Leuten vor Ort. Und die Corona-Pandemie und diese schnelle Durchdringung von Videocalls jetzt mit Zoom, wir nehmen das Gespräch auf Zoom auf, da haben wir extrem von profitiert, weil wir plötzlich mit Leuten sprechen konnten von überall. Wir haben aber auch schon die Erfahrung gemacht, wenn jemand vielleicht jetzt kein 56K-Modem, aber eine langsame Internetverbindung, und in Deutschland sind wir da jetzt, glaube ich, auch nicht ganz vorne mit dabei beim Glasfaserausbau. Ich habe zu Hause auch habe schon das Maximum bestellt, was geht, aber das ist keine super Internetverbindung, und ich merke dann oft, wenn ich mal in Konstanz bin und mit Leuten aus Zürich einen Videocall mache, dann hängt meine Verbindung, und das ist dann auch extrem mühsam. Und allein die digitale Infrastruktur, also hardware-technisch, aber auch das Ganze drumherum, das ist ja auch nochmal eine Rieseninvestition, die man tätigen muss. Und vielleicht auch noch, gehört auch zu diesem ganzen Digitalthema, wenn jetzt künstliche Intelligenz, Chatbots, Large Language Models in den verschiedensten Arten und Weisen in unser Arbeitsleben treten, da müssen wir auch noch mit umgehen, zusätzlich zu diesen räumlichen Aspekten, über die wir jetzt größtenteils gesprochen haben. Und das ist ja auch bei dir Thema, oder? Digitalisierung als ein Aspekt. Was sind da so die Entwicklungen und Empfehlungen oder auch die, ja, die Anker, die uns in der Vergangenheit festhalten?
Ja, also genau, vielleicht zum ersten Punkt, genau, Stand der Digitalisierung, ja, das ist natürlich die digitale Infrastruktur, genau, da gibt es noch Nachholbedarf. Das andere ist natürlich auch digitale Prozesse in Organisationen, also an der Uni Konstanz haben wir immer noch eine Hauspost, ja, die genauso anachronistisch ja eigentlich ist, ja, und dazu zwingt, dass es dann da Papierprozesse gibt, ja, und das sowas ist natürlich schlecht, ja, wenn man jetzt denkt, es gibt vielleicht Leute, die ziemlich viel remote arbeiten, komplett remote arbeiten, ja, und deshalb muss man eigentlich Prozesse, wenn man das wirklich ermöglicht, das machen auch einige Firmen, an Remote First denken, ja, dass man sagt, okay, alles muss eigentlich remote möglich sein, ja, nur dann kann es funktionieren. Dann habe ich eben auch da schon noch eine Herausforderung, auch keine Inklusion-Exklusionsthemen, ja, das ist auch zum Beispiel für Meetings natürlich ein Riesenthema, ja, wenn ich Leute, das kennen wahrscheinlich auch fast jeder, einsetzen vor Ort, diese hybriden Meetings, der andere ist zugeschaltet oder die andere, ja, das ist ziemlich schwierig, da dabei zu bleiben, ja. Das muss ich proaktiv fördern. Aber auch dieses Prozesse, Kommunikation, ist das eigentlich alles gut digital abbildbar? Das ist natürlich eine extrem wichtige Voraussetzung, dass das gut funktioniert, ja. Und dann haben wir natürlich genau das KI-Thema, ja, so jetzt auch quasi da startend, jetzt ja 2022 und natürlich ein Riesen-Impact auf die Arbeitswelt, aber auch natürlich gesellschaftlich, ja. Auch mit einer extrem hohen Dynamik und mit einer extrem hohen Unsicherheit auch verbunden, ja. Das ist ja, was da so total mitschwingt, ja. Was macht das jetzt? Wir haben immer, letzte Woche schon wieder Spiegeltitel, ja, ziemlich düstere Szenarien, die teilweise aufgezeigt werden. Ja, das ist so ein bisschen, wie ich so die Debatte teilweise wahrnehme, ja, dass wir relativ negativ da drauf gucken und quasi das eher präventionsangstbesetzt gucken. Was ist das für eine Veränderung? Die ist so, bedeutet große Unsicherheit, nimmt die Jobs weg. Können wir überhaupt Schritt halten? Sind wir eh schon abgehängt? Ja, gesellschaftlich ist ein Thema, aber dann auch individuell. Ja, und es bedarf natürlich dann einer großen Motivation, da jetzt natürlich da dran zu bleiben. Das ist jetzt erstmal so für den einzelnen Mitarbeitenden schwierig. Man kann da aber auch, wenn man den Fokus ein bisschen weitert, ja, auf so andere Transformationsprozesse in Deutschland gucken. Solche Spiegeltitel wie jetzt aktuell hatten wir auch so in den 80er, 90er Jahren, als es so Robotisierung der Fertigung gab, ja, dann im Industriebereich. Wow, da alte Roboter nimmt die Job weg, alle Jobs verschwinden, ja. Und da gibt es jetzt dann ökonomische Studien dazu, die zeigen, dass über den Verlauf der Zeit es natürlich individuelle Jobverluste gab, aber auf der Makroebene war der Jobverlust null, ja. Das heißt, fast alles konnte da umqualifiziert werden, umgeschichtet werden. Und diese Transformation konnte allerdings auch relativ lang gestreckt werden, auch in der Mitbestimmung, die wir in Deutschland haben. Das ist bei KI natürlich ein bisschen anders. Aber trotzdem haben wir jetzt keine total schlechten Voraussetzungen, jetzt damit rumzugehen und uns auch anzupassen. Ja, das ist so das erste wichtige Thema. Ja, und gleichzeitig, wenn wir das jetzt mit dem mobilen Arbeitsthema zusammenbringen, und da gibt es gerade auch eine ganz aktuelle Debatte, auch aktuelle Studien dazu. Letzte Woche oder vorletzte Woche sind die rausgekommen, die so rauszufinden würden, was es jetzt ja aktuell gibt, dass es weniger Jobs für Berufseinsteigerinnen gibt. Ja, das ist ja so ein Trend, den wir in den USA stark sehen, auch in Deutschland, ja, zumindest in den deskriptiven Zahlen, dass für junge Leute der Arbeitsmarkt schwieriger ist. Ja, jetzt ist schwierig, das rauszuarbeiten, woran liegt das? Ja, wir haben natürlich keine gute wirtschaftliche Situation gerade, da sind Firmen zurückhaltend, ja. Aber jetzt gibt es dann die Hypothesen dazu, okay, KI spielt da auch eine Rolle, da werden quasi diese einfachen Tätigkeiten wegrationalisiert. Und jetzt aktuell wurde da die Hypothese aufgestellt, ja, das hat auch was mit dem mobilen Arbeiten zu tun, mit dem Homeoffice, weil Firmen fällt es schwerer, dass die Einarbeitung, das Onboarding von neuen Leuten zu schaffen. Und deshalb sind die zögerlicher und zurückhaltender bei der Einstellung. Ja, und da gibt es jetzt ein Working Paper, das da vermeintlich zeigt, dass es eben über KI hinaus diesen Homeoffice-Effekt da gibt. Ja, der aber schon nicht so einfach rauszuarbeiten ist, weil dieses, wie stark ist ein Job von KI betroffen, wie stark ist der im Homeoffice möglich, das überlagert sich natürlich massiv und wirkt dann auch zusammen. Ja, und dann auch nochmal für den einzelnen Mitarbeitenden ist das auch so eine Empfehlung oder für den Zuhörer und Zuhörer, wenn ich jetzt einen Job habe, den ich komplett aus dem Homeoffice machen kann, wo ich ganz individuell irgendwelche Standardtätigkeiten mache, das ist wahrscheinlich auch ein Job, der stärker von KI ersetzt werden kann, ja, als ein Job, wo ich eben auch mehr Präsenz brauche, weil ich kollaborativ irgendwas machen muss, wo ich viel kommunizieren muss, ja, wo ich synergetisch irgendwas im Team mache. Das ist auch so für das, sag ich mal, individuelle Kompetenzprofil oder Jobprofil, was ich mir ja auch so entwickeln kann, ja, wo ich als Einzelner auch einen Spielraum habe, was ich da mache, schon auch wichtig zu gucken, ja, das wirkt schon so zusammen, ja. Und aber so vom Ausblick her wäre ich weniger kritisch als diese Horrorszenarien, die da jetzt so an die Wand gemalt werden, wo dann teilweise auch, und das muss man sehr aufpassen, von den KI-Firmen selber, diese sagen, ja, da kann alles ersetzt werden, das sind ja auch Businessmodelle und schon in 2 Jahren gibt es überhaupt keine Jobs mehr im Wissens- und Bürobereich. Da kommen wir ganz sicher nicht hin, weil wir sehen natürlich jetzt auch schon die Schranken der Technologien. Wir sehen auch da, wir hatten eben das Thema Regulation. Regulation wird auch da ganz stark einsetzen, ja, das passiert ja jetzt schon. Und wir haben auch diese Debatten jetzt natürlich ganz aktuell in Deutschland. Ja, jetzt Politikerreden wurden mit KI geschrieben. Das sind ja gar keine echten Reden mehr. So, was ist eigentlich gute Arbeit? Was ist gute Arbeitsergebnisse? Ja, da sehen wir jetzt schon die beginnende Debatte. Ja, und auch Regulation, letzter Punkt vielleicht zum Beispiel, eine Branche, die stark betroffen ist, zum Beispiel der Rechtsbereich. Ja, wenn man sich da die Job Description anguckt, was kann am meisten ersetzt werden? Im Rechtsbereich ganz, ganz viel. Trotzdem bin ich sehr, sehr sicher, dass es im Rechtsbereich nicht so viel Substitution und Ersetzung durch KI geben wird, weil die Rechtsanwälte und besonders die Richter und auch die, die Gesetzgebung machen, ganz genau darauf achten werden, dass weiter die menschliche Komponente da ganz, ganz als wichtig angesehen wird. Ja, das haben wir schon bei anderen Transformationsprozessen der Vergangenheit gesehen. Deshalb gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die so eine exponentielle Ersetzung der Jobs, die da auch dagegen laufen und das abbremsen werden. Was nicht heißt, dass wir nicht in einer sehr dynamischen Entwicklung da drin sind, die schon auch eine große Herausforderung für den Einzelnen darstellt, aber auch für die Organisation. Ja, so viel vielleicht mal zu dem KI-Thema.
Ja, ich glaube, das kann man sicherlich noch sehr vertiefen und es gäbe sicherlich auch noch viele Aspekte, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Aber ich glaube, das ist fürs erste Mal, glaube ich, ein schöner Überblick für unsere Hörerinnen und Hörer, auch mal drüber nachzudenken über den eigenen Arbeitskontext, über die eigene Arbeitssituation. Ja, und dein Buch empfehlen wir natürlich auch, gerade für die Leute, die vielleicht darüber nachdenken, mit dem Büro Schluss zu machen oder eben auch nicht. Ich fand es ganz interessant, besonders natürlich, weil ich jetzt selber aus meinem eigenen Arbeitskontext das wirklich überall anwenden konnte. Aus meiner eigenen Perspektive, erster Teil vom Buch, dann auch so die Erwartungshaltung von meinem Arbeitgeber. Das ist im Hochschulbereich vielleicht noch ein bisschen liberaler als so in der Privatwirtschaft, stelle ich mir zumindest vor, weiß ich auch nicht. Und dann aber auch Ideen, wie das zukünftige Arbeiten aussehen kann. Und auch da schaue ich auf das nächste Jahr im Großraumbüro. Und ich werde sicherlich dein Buch auch dem Kollegen weitergeben, der sich so für den Transformationsprozess, den Übergangsprozess, der da beauftragt ist. Ich werde sie mal auf den Tisch legen mit lieben Grüßen. Und dir, Florian, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns deine Arbeit mit uns geteilt hast und unserem Podcast. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl.
Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook.
Wir freuen uns über Kommentare und Feedback von euch.
Und Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Website.